nochmal wieder ein spannendes Thema aus der Reihe von Gottes Unmöglichkeiten. Wiederbelebung ohne Defi. Oder Defibrillator heißt das offizielle Wort. Das sind diese Elektroschocker, mit denen man versuchen kann, jemanden mit dem Herzstillstand wieder zum Leben zurückzuholen. Ich habe mir so als Untertitel noch darunter geschrieben, tot oder lebendig. Hat man meistens irgendwie so aus Westernfilmen auf Steckbriefen oder so. ist aber eigentlich nicht der Hintergrund, sondern der Hintergrund ist tatsächlich, es geht um Leben und Tod. Wenn wir über Gott sprechen, geht es um Leben und Tod. Totenauferweckung, Wiederbelebung, neues Leben. Totenauferweckung finden wir in der Bibel in verschiedenen Bereichen. Ich war selbst einigermaßen überrascht, wie sich das nochmal auch für mich selbst entfaltet hat, als ich mit diesem Thema mich dann ausführlicher beschäftigt habe. Also am Anfang hat man ja immer irgendwie nur die Überschrift oder das Thema und hat irgendwie einen so einen Impuls, wo man denkt, okay, da würde ich gerne nochmal was zu sagen oder was zu mitgeben oder selber vielleicht auch an dieser Stelle nochmal lernen oder erneuern. Meinen Glauben an dieser Stelle stärken und festigen. Und Totenauferweckung, das Erste, was einem so wahrscheinlich als Christ in Gedanken kommt, ist Lazarus, der verstorben war und von den Toten durch Jesus auferweckt wurde. Also so jemanden, der körperlich tot ist und irgendwie wieder zum Leben kommt. Den meisten Menschen ist das ein bisschen suspekt. Denn das ist ja nicht der normale Gang der Dinge. Der normale Gang der Dinge ist, jemand ist tot und wenn er tot ist, dann wird er begraben. Eventuell, auch denke ich mal, gerade in unserem heutigen medizinischen Zeitalter wird tatsächlich noch einiges versucht, sei es mit dem Defibrillator oder mit irgendwelchen Medikamenten oder Herzrhythmusmassage oder so jemanden, denn doch irgendwie nochmal so, der gerade vor kurzem verstorben ist, dann nochmal irgendwie wiederzuholen. Aber das ist schon ein spannendes Teil mit dieser tatsächlichen Auferweckung einer verstorbenen Person körperlich, sie wieder zum Leben zurückzuholen. Wir werden dann im Verlauf dieser Botschaft auch noch feststellen, es gibt nicht nur körperliche Auferweckung, sondern auch noch eine geistliche und eine ewige. Da kommen wir dann aber im Verlauf des Vormittags, ich hätte jetzt fast gesagt Nachmittags, aber ja, heute ist Vormittagsgottesdienst, des Vormittags noch drauf. Totenauferweckung körperlich, da gibt es doch einige biblische Beispiele und das beginnt tatsächlich auch schon im Alten Testament. Da haben wir drei Beispiele von Totenauferweckung, und zwar bei dem Propheten Elia. Da findet eine erste statt. Elia ist bei einer Witwe untergekommen, aufgenommen, die für sich und ihren Sohn kaum noch etwas zu leben hat. Und das letzte bisschen Öl und Mehl, daraus will sie sich noch was zu essen kochen und ihrem Sohn, und dann wollten sie sich hinlegen zum Sterben. Schon eine ziemlich dramatische Geschichte, also da ist jemand wirklich am Ende seiner menschlichen Mittel angekommen und Elia bereitet für diese oder hat von Gott her ein Wunder für diese zwei Personen, nämlich dass das Öl und das Mehl in ihren Behältern nicht alle wird. Das ist schon ziemlich beeindruckend, oder? Also da ein übernatürliches Eingreifen Gottes in ganz praktischen Lebensalltag, in eine extreme Notsituation hinein zu erleben. Nun stirbt nach einer Weile trotzdem, und das hat dann nichts mehr mit dem Essen zu tun, nun stirbt nach einer Weile der Sohn dieser Witwe. Und die ist schon ein bisschen angepiekst. So nach dem Motto, naja, lieber Prophet, eigentlich hast du es ja nur, das Übel ja nur hinausgezögert. Und Elia kommt und weckt diesen Sohn vom Tod wieder zum Leben auf und gibt ihn seiner Mutter zurück. Ich finde es unheimlich schwierig, sich da rein zu versetzen, wie das für diese Frau gewesen sein muss. wie es für den Sohn gewesen sein muss, kann ich mich überhaupt nicht reinversetzen. Ich glaube, das kann man nur, wenn man es selber erlebt hat, und das weiß ich nicht, ob ich das vorhabe. Also eigentlich nicht. Eigentlich, wenn ich sterbe, dann will ich eigentlich tot bleiben und beim Herrn sein. Aber okay, das ist dann auch ein anderes Thema an der Stelle. Aber für die Mutter an dieser Stelle, was für ein Aufblühen von Hoffnung, von Freude, dass sie nicht diesen Tod ihres Sohnes weiter betrauern muss, sondern ihn wieder am Leben bei sich hat. Die zweite Begebenheit ist der Prophet Elisa, das ist der Nachfolger von Elia, mit einer ähnlichen Situation. Das ist der Sohn einer Schunemiterin, so wird sie benannt. Ist nicht unähnlich, diese Frau bekommt den Sohn erst überhaupt durch die Verheißung des Propheten, wird erst daraufhin schwanger, also keine Kinder hatte. Und dann verstirbt auch dieser Sohn tatsächlich recht plötzlich. Und wieder wird der Prophet gerufen und gesagt, okay, du musst kommen, du musst was tun an dieser Stelle. Ist es dann so, dass die Frau darauf besteht, dass der Prophet selber hinkommt? Erst will der Elisa noch seinen Gehilfen losschicken, gibt ihm seinen Stab mit und sagt, leg den mal auf den Körper von dem Sohn, dann wird das schon wieder. Und die Frau sagt, nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Du hast mir diese Verheißung gegeben und ich will, dass du persönlich dahin kommst und dich um mein Problem kümmerst. Also ist da recht beharrlich, auch sehr interessant an dieser Stelle, dass es auf Initiative der Mutter hin an dieser Stelle sehr stark dann auch dieses Wunder geschieht, dass sie irgendwo da Glauben rein investiert, dass Gott an der Stelle tatsächlich auch etwas tun kann. Finde ich unheimlich beeindruckend. Also vielleicht auch ein bisschen im Gegensatz zu der Geschichte bei Elia, die Witwe, die eher ein Stück verbittert reagiert und sagt, oh, erst hast du mir was Gutes getan und jetzt, ne. Und hier die andere, die sagt, hey, so kann das nicht enden, tu was. Ich glaube, dass da noch was geht, dass da was möglich ist. Und das an der Stelle, wo man sagen würde, Tod ist tot, also da geht nichts mehr, da ist Feierabend. Also an der Stelle noch Hoffnung und Glauben zu investieren. Und darum geht es ja auch ein Stück in dieser Predigtreihe, einfach zu sagen, hey, unmöglich, oder um es mal mit dem bekannten Werbespruch zu sagen, bei Gott geht nicht, gibt's nicht. Schon erstaunlich. Eine dritte Begebenheit aus dem Alten Testament dreht sich nochmal um Elisa, den Propheten an dieser Stelle. Allerdings wird er an dieser Stelle selber gar nicht aktiv, sondern das ist eine Begebenheit, wo jemand verstirbt und sie müssen irgendwie diese Leiche, kurz, sie sind auf dem Weg, können die Leiche nicht irgendwie vernünftig loswerden oder begraben oder irgendwas mit ihr machen. Und sie werfen sie einfach in das nächstbeste oder auf das nächstbeste Grab. Das ist das Grab, wo Elisa begraben ist. Und als dieser Leichnam da drauf stürzt, wird die Kraft Gottes durch Elisas verstorbenen Leib wirksam und der kommt wieder zum Leben zurück. Also das hätte ich gerne mal verfilmt. Das glaubt keiner. Ja, das ist Science Fiction der allerhöchsten Sorte, wo man sagen würde, Gott macht echt verrückte Sachen manchmal. Aber nicht verrückt im Sinne von schräg oder schrecklich, sondern einfach im Sinne von ungewöhnlich, beeindruckend, überraschend. Gott kann tatsächlich, und er zeigt ja an dieser Stelle auch nochmal, wie sehr er an Elisa oder wie sehr Elisa an ihm dran war. Dass selbst noch durch den toten Körper dieses verstorbenen Propheten Gottes Kraft wirkt. Wow. Also ich bin schon froh, wenn Gottes Kraft durch meinen lebendigen Körper so wirken würde. Ja. Und ein Stück geht es auch darum, in dieser Predigt zu sagen, hey, dieselbe Kraft, lesen wir dann im Neuen Testament, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wirkt heute auch in uns, seinen Nachfolgern, den Christen. Wow. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wirkt in uns. Wir kommen zum Neuen Testament. Auch da haben wir einige Fälle von Totenauferweckung. Und zwar haben wir da zunächst einmal, ich fange das Ganze rückwärts an, bevor ich dann zu Jesus komme, komme ich erst nochmal zu einer weiteren Begebenheit aus der Apostelgeschichte. Da haben wir Petrus. Der wird gerufen, weil eine Frau verstorben ist namens Tabitha, die dafür bekannt war, viele gute Taten zu tun und sehr begabt war, Kleidungsstücke herzustellen. Und dadurch anscheinend und offenbar auch sehr beliebt bei den Menschen, durch beides. Es wird beides aufgelistet, interessant. Gute Taten und tolle Kleider. Waren bestimmt Frauen, die das gesagt haben. Also das mit den guten Taten haben bestimmt auch die Männer gesagt, mit den tollen Kleidern, da weiß ich nicht, ob die Männer da so draufstehen. Okay, egal, darum geht es ja auch gar nicht. Entschuldigung. Tabitha, also diese Frau, die irgendwie, wo Menschen da sind und sagen, hey, das wollen wir so nicht hinnehmen, dass diese Frau jetzt tot ist. Es ist zu früh, da ist noch zu viel an Potenzial in dieser Frau drin, das sie schon entfaltet hat und auch schon gegeben hat. Das kann nicht sein, dass das einfach so abgeschnitten wird durch einen plötzlichen Tod. Und auch an dieser Stelle geht Petrus dorthin und weckt diese Frau von den Toten auf. Dann haben wir die Begebenheiten, wo Jesus Menschen von den Toten auferweckt, an der Zahl 3. Die wahrscheinlich bekannteste, habe ich vorhin schon kurz angerissen, ist die von Lazarus. Auch eine sehr interessante Begebenheit von der Seite, dass Lazarus zunächst krank ist. Der verstirbt nicht so plötzlich. Und wir lesen ja auch viel über Krankenheilung, die Jesus getan hat. Und an dieser Stelle wird Jesus informiert, Lazarus ist krank. So nach dem Motto, komm schon mal schnell her und mach ihn gesund. Und Jesus sagt, nee, noch nicht, wir warten noch. Und zwar sagt er letztendlich, am Ende kommt das dann bei der Geschichte raus, sagt er letztendlich ganz bewusst, wir warten, er sagt es nicht, aber so handelt er, er wartet aus dem Grund, dass er will, dass Lazarus zunächst stirbt. Das ist auch erstaunlich, oder? Jesu Plan, Gottes Plan war es, dass Lazarus zunächst stirbt. Er wollte hier kein Heilungswunder tun, sondern ganz bewusst und ganz klar und zielorientiert, wir warten, bis er stirbt, damit ich ihn von den Toten auferwecken kann. Wow, also, naja, ist ja nur eine Heilung. Ja, der ist zufällig wieder gesund geworden. Ganz von allein, der hat sich einfach erholt. Manchmal wird ja mit Heilungswundern so umgegangen. Ja, naja, er hat ja auch ein paar Tabletten genommen und, ne, er weiß nicht, hatte Fieber, damals Tabletten waren ja noch nicht so, hat sich kalte Wickel gemacht oder was weiß ich, ist von seinen beiden Schwestern super gepflegt worden und so und ist eben einfach wieder gesund geworden. Ja, Jesus war auch da, hat mal die Hand aufgelegt, aber nee. Jesus hat ganz bewusst gewartet, hat sich dann erst auf den Weg gemacht. Als er angekommen ist, lag der schon ein paar Tage im Grab. Soweit, dass die Leute schon gesagt haben, eben, der stinkt schon. Ja, also auch nicht gerade erst tot und naja, vielleicht scheintot oder was weiß ich. Ja. Es gibt ja, was gibt es alles an Sachen, die wir da irgendwie dann reinlegen, nur damit wir nicht akzeptieren brauchen, dass da ein wirkliches Wunder passiert ist und jemand vom Tod auferweckt wurde. Jesus zieht hier echt alle Register, um deutlich zu machen, der ist tot. Und geht dann erst hin und weckt ihn nach 3 Tagen tot von den Toten wieder auf. Dann haben wir die Tochter des Jairus, da kommt ein Mann zu Jesus, Jairus, und sagt, meine Tochter ist krank, komm bitte und hilf ihr. Und Jesus macht sich auch unmittelbar mit Jairus auf den Weg und es ist eine ganz faszinierende Geschichte auch an dieser Stelle. Jesus wird unterwegs aufgehalten. Kann man jetzt natürlich auch interpretieren, wie man will. Wäre es nur eine Krankenheilung geworden, wenn er nicht aufgehalten worden wäre. Denn während diese Geschichte passiert, wo er aufgehalten wurde und er auch an dieser Stelle nochmal jemanden heilt, kommen die Angehörigen und sagen, es ist übrigens zu spät, die ist jetzt tot, die ist verstorben. Im Prinzip sagt Jesus dann, es gibt kein zu spät. Genau genommen sagt er, sie ist nicht verstorben, sie schläft nur. Auch interessant, also im Prinzip macht Jesus an dieser Stelle sein eigenes Tun sogar kleiner, als es nachher ist. Er sagt, sie ist nicht verstorben, sie schläft nur und weckt sie auf. Also, vielleicht auch einfach, um nochmal deutlich zu machen, an der Stelle steht dann nämlich, alle haben ihn ausgelacht. Ja, so nach dem Motto, die schläft nicht, wir haben schon versucht, sie aufzuwecken. Sie ist definitiv tot. Also auch hier nochmal das Zeugnis der Angehörigen und Freunde, auch dieses Mädchen war definitiv verstorben. Nicht nur irgendwie ohnmächtig oder sowas. Jesus weckt sie von den Toten auf. Und dann haben wir noch einen jungen Mann, der als Jüngling von Nain bezeichnet wird. Sohn einer Witwe, ihr einziger Sohn, der gerade, als Jesus vor Ort irgendwie in der Stadt ist, zur Bestattung aus der Stadt rausgetragen wird. Also an dieser Stelle wird Jesus gar nicht irgendwie bewusst gerufen oder so erstmal, sondern die sind gerade auf dem Weg zur Beerdigung, um ihn beizusetzen außerhalb der Stadtmauern. Und Jesus weckt an dieser Stelle auch diesen Sohn dieser Witwe von den Toten auf. Warum tut Jesus das? Ich denke, es geht vorrangig um zwei Dinge. Das eine ist, es geht um Barmherzigkeit gegenüber der Person oder den Angehörigen und Freunden. Also den Umstehenden, die trauern, die einen Verlust erlitten haben. Oder tatsächlich auch um die jeweilige Person, für die es einfach noch nicht der Zeitpunkt ist, mit dem Gott noch etwas vorhat. Barmherzigkeit, ein Helfen aus einer Not heraus. Und das andere, und ich denke, auch das ist deutlich geworden, ist eine ganz klare Demonstration der Kraft Gottes. Leben oder Tod liegt in Gottes Hand. Und zwar endgültig für jeden Menschen. Das mag, wenn man es nur so als Satz nimmt, erstmal unbedeutend erscheinen. Aber spätestens, wenn ich anfange, das auf mich selbst anzuwenden, bekommt meine Abhängigkeit und meine Beziehung zu Gott plötzlich eine viel größere Relevanz für mein Leben. Tod und Leben liegt in Gottes Hand allein. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, dass Jesus einmal sagt, hey, ihr könnt mit Sorgen, ist da an der Stelle das Thema, ihr könnt mit euren Sorgen euer Leben ohnehin nicht um eine Minute verlängern. Ob ihr euch Sorgen macht oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Mit anderen Worten, die Lebenslänge ist sowieso nicht in deiner Hand. Sie ist in Gottes Hand. Kurze Randnotiz, habe es vorhin schon mal angerissen, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist natürlich die Auferweckung schlechthin, die noch dazukommt, die Gott selbst dann an seinem Sohn gewirkt hat. Jesus steht von den Toten auf. Dieselbe Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, wirkt auch in und durch uns. Jesus hat seinen Jüngern einen ganz klaren Auftrag gegeben, unter anderem nachzulesen in Matthäus 10, Vers 8. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein und treibt Dämonen aus. Was ihr kostenlos bekommen habt, das gebt kostenlos weiter. So, und jetzt kommst du und ich. Wir sind Jünger Jesu, Nachfolger Jesu. Dieser Auftrag gilt uns. Und mit diesem Auftrag, aber auch die Verheißung, ist es meine Kraft, die durch dich wirkt. Es ist dein Job, dich damit auf den Weg zu machen und den Schritt jeweils zu gehen, den der Heilige Geist dir zeigt. Totenauferweckung körperlich. Totenauferweckung geistlich. Im Neuen Testament wird ganz deutlich, dass es auch eine geistliche Auferstehung vom Tod gibt. Im Johannesevangelium kommt ein Schriftgelehrter, jemand, der sich gut auskannte mit Gottes Wort, zu Jesus und hat eine Frage. Das ist Nikodemus, der sich da auf den Weg gemacht hat. Und Jesus erklärt ihm, pass mal auf, der Mensch muss neu geboren werden. Und so richtig versteht Nikodemus das nicht, weil er irgendwie versucht, das physisch zu begreifen und zu erklären. Sagt er, erwachsener Mensch kann ja nicht irgendwie in den Körper seiner Mutter zurück. Und ne, geht ja nicht. Und letztendlich sehen wir in diesem Gespräch, dass Jesus meint, es braucht eine geistliche Geburt. Jemand, der von Gott getrennt ist, hat kein wirkliches Leben. Jemand, der von Gott getrennt ist, ist geistlich tot. Und dieses neue Leben kann Gott dir und will Gott dir schenken. Die Taufe, wir feiern ja in 14 Tagen Taufe, die Taufe ist eine Symbolik vom Sterben, deshalb taufen wir auch im Taufbecken und tauchen Menschen ganz unter. Es ist wie eine Grablegung, dieses Untertauchen im Wasser. Es ist ein Sterben dessen, wie ich bisher gelebt habe. Ein Sterben meiner eigenen Autorität über mein Leben, die ich für mich in Anspruch genommen habe und gesagt habe, ich kann das alleine, ich brauche keinen Gott. Und ein Auferstehen zu einem neuen Leben, das von Gott gestaltet und bestimmt und gelenkt wird. Das ist eine geistliche Neugeburt, eine geistliche Auferstehung von den Toten. Im Römer 6 lesen wir, durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden, damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Im 1. Korinther 15, Vers 22 heißt es, denn wie durch die Verbindung mit Adam alle sterben, so werden durch die Verbindung mit Christus alle lebendig gemacht. Ein geistliches Auferstehen vom geistlichen Tod. In Epheser 2, Vers 1 lesen wir, auch euch hat er, Gott, mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Ganz klare Aussagen. Ohne Gott, tot, durch Christus versöhnt mit Gott, Leben. Das ewige Leben ist kein Vertrösten auf ein Leben nach dem Tod, sondern kann schon jetzt beginnen. Und es beginnt durch Versöhnung mit Gott, die Christus für uns geschaffen hat, weil er den Preis für unsere Schuld bezahlt hat, die Strafe auf sich genommen hat, übernommen hat, an unserer Stelle das Strafmaß getragen hat. Es ist Versöhnung mit Gott, es ist Vergebung von Schuld und Heilung des inneren und auch des äußeren Menschen, die Jesus uns heute schon anbietet. Nicht für irgendwann mal, sondern für heute, für jetzt. Und er bietet uns ein Leben, gelenkt durch den Heiligen Geist an und befähigt, Veränderung auch zu leben und zu erleben durch die Kraft seines Geistes, den er in unser Leben hineingibt. Also auch eine Erneuerung und eine Veränderung im heutigen Leben ist schon möglich. Gott hat dafür schon alles auf den Weg gebracht und auch, wie heißt es an einer Stelle mal, das Wollen und das Vollbringen für uns vorbereitet und eingeleitet. Manchmal hat man ja so das Gefühl, oh, ich kann mich nicht verändern. Ich würde gerne Dinge anders machen. Nun, du kannst es auch nicht verändern, aber Gott in dir kann es. Er kann heute schon Veränderungen in dein Leben bringen, wenn du ihn lässt. Also Totenauferweckung geistlich ist für jetzt und ewig. Totenauferweckung ewig ist trotzdem nochmal ein extra Thema. Totenauferweckung körperlich, Totenauferweckung geistlich und jetzt kommen wir zur Totenauferweckung ewig. Seitens Jesu sind die Aussagen ganz klar, es wird eine Auferweckung von den Toten für alle Menschen geben. Das hat Jesus völlig außer Frage gelassen, hat gesagt, das wird stattfinden. Es gab so eine religiöse Parteiung, Sadduzäer hießen die, die haben nicht an die Totenauferstehung geglaubt und Jesus geht relativ hart mit denen ins Gericht und sagt, ihr habt überhaupt keine Ahnung von irgendwas, wenn ihr das nicht glaubt. Die wollten ihn mal mit einer Trickfrage, Fangfrage irgendwie cashen, wie das denn ist mit der Totenauferstehung und verschiedenen Ehepartnern, die jemand gehabt hat, verwitwet, wieder geheiratet. Mit wem ist sie denn verheiratet im Himmel nachher? Und Jesus sagt, also erstens habt ihr keine Ahnung davon, wie es nachher im Himmel funktionieren wird, was die Ehe betrifft. Und zweitens glaubt ihr ja eigentlich nicht mal an die Totenauferstehung. Also was stellt ihr da für eine komische Frage? Paulus sagt einmal, wenn es keine Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten gibt, dann sind wir die dümmsten aller Menschen, die elendsten aller Menschen. Es gibt ganz klar eine Auferstehung der Toten und zwar für jeden Menschen. Es gibt ein ewiges Leben. Vielleicht der bekannteste Bibelvers, wahrscheinlich weltweit, steht in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wenn nun jeder von den Toten aufersteht oder auferweckt wird, mindestens mit einem als geistliches Wesen. Über die körperliche Frage können wir gerne ein anderes Mal nochmal diskutieren. Ist aber nicht so wichtig. Aber mindestens als geistliches Wesen. Und in Johannes 3 deutlich wird, dass es nötig ist, dass Gott seinen Sohn Jesus gibt, damit jemand, der an ihn glaubt, ewiges Leben haben kann. Was ist mit denen, die nicht glauben? Denn das ist ja automatisch in diesem Satz mit verankert. Niemand würde einen solchen Satz schreiben, wie er hier in Johannes 3, Vers 16 steht, wenn für alle gilt, egal ob sie glauben oder nicht, dass es ein ewiges Leben gibt. Und der Unterschied ist, dass die Auferstehung, die für alle gilt, nicht für alle Auferstehung zum Leben bedeutet. Sondern für einige auch Auferstehung zum Gericht, / zum Tod. Wie Auferstehung zum Tod? Wie geht das denn? Wie kann ein Toter auferstehen zum Tod? Und da sind wir wieder bei der nicht körperlichen, sondern bei der geistlichen Seite. Da sind wir bei der geistlichen Seite. Es gibt nämlich einen ewigen geistlichen Tod. Ein Getrenntsein von Gott auf Ewigkeit in dem vollen Bewusstsein, dass dieser Gott tatsächlich echt ist und existiert und dass es eine Möglichkeit gegeben hätte, zu ihm zu kommen, weil er durch Jesus den Weg freigemacht hat. In diesem Bewusstsein, ewig zu leben und Gott unerreichbar zu sehen, das ist die Hölle. Ich lese zum Schluss nochmal einen Bibeltext und werde dann am Ende dieser Predigt noch beten. Dieser letzte Bibeltext steht in Lukas 16, die Verse 19 bis 31. Da war ein reicher Mann, der teure Kleidung trug und jeden Tag im Luxus lebte. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre. Gern hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt, Doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Der Arme starb und wurde von den Engeln zu Abraham gebracht. Er erhielt dort den Ehrenplatz an seiner Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er in der Hölle wieder zu sich kam und Folterqualen litt, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Schick mir doch Lazarus, lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält. Doch Abraham erwiderte: Mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast, Lazarus aber nur das Schlechte. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Abgrund, dass niemand von uns zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte, und auch von euch kann niemand zu uns herüberkommen. Vater Abraham, bat der Reiche, dann schickt ihn doch wenigstens in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Doch Abraham sagte: Sie haben die Weisung von Mose und den Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte er an, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie ihre Einstellung ändern. Darauf sagte Abraham zu ihm: Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Jesus, ich danke dir einfach für die Gnade, dass wir in unserem Leben zu Lebzeiten entdecken, feststellen und erleben dürfen, dass das, was du gesagt hast, was in deinem Wort steht, dass es Wahrheit ist. Dass du gekommen bist, auferstanden von den Toten, um Leben zu schenken, ewiges Leben. Dass du gekommen bist und für unsere Schuld mit deinem Leben bezahlt hast, damit wir versöhnt werden können mit Gott, dem Vater. Ich danke dir dafür, dass wir tatsächlich ein neues Leben von dir empfangen und erhalten haben. An dem Punkt und an der Stelle, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht unser eigenes Leben bestimmen und regieren, wir wollen, dass du unser Herr bist. Wir glauben, dass du gute Wege und gute Pläne für uns hast, viel besser und viel stärker als die eigenen, die wir je machen könnten und alles, was wir selbst bewältigen könnten. Und wir könnten niemals diesen Abgrund überwinden vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben. Wir könnten niemals Versöhnung selbst irgendwie erwirken, selbst versuchen, den Preis irgendwie abzuleisten und zu bezahlen. Du hast es uns geschenkt. Und dafür danke ich dir von Herzen und ich bete, Herr, dass du uns Gnade schenkst, das ganz vielen Menschen zeigen zu dürfen. Dass du uns Gnade schenkst, mit Klarheit diese Botschaft zu bringen und mit ganz viel Liebe und Barmherzigkeit sie zu vermitteln, damit Menschen ihre Herzen öffnen und glauben können. Hilf uns dazu, vielleicht auch nochmal gerade und ganz besonders in dieser Adventszeit und auch gerade und ganz besonders nochmal für die Menschen, die du uns aufs Herz gelegt hast, die wir auch einladen wollen zu unserem Weihnachtsgottesdienst, die in unserem Umfeld sind, in unserer Verwandtschaft, in unserem Bekanntenkreis. Wir beten für sie, Herr, dass du dich ihnen offenbarst. Wir beten darum, dass sie weiche Herzen haben und offene Herzen, das zu sehen, zu verstehen und zu glauben, Vertrauen in dich zu investieren. Danke für dieses Riesengnadengeschenk, dass du uns schon Leben geschenkt hast und dass deine Kraft in uns wirkt, die uns heute erneuert und verändert und die auch durch uns immer noch deine Wunder wirken will. Dir sei alle Ehre.